Künstliche Intelligenz ist heute schon das Betriebssystem unserer Zivilisation. Würden wir sie abschalten, bricht alles zusammen. Sie lenkt Verkehrsströme, Satelliten, Lieferketten, Medizintechnik und Kriege. Wer könnte heute noch ohne Navi auskommen? Was würden wir ohne die vielen Apps tun, die wir tagtäglich nutzen? Was wir aber nicht sehen, die digitalen Fußabdrücke und Datenmassen, die wir mit jedem Klick herschenken. Daten, die von der KI wieder aufgesaugt werden, um uns zu verstehen, zu manipulieren und zu kontrollieren. Freier Wille, Seele und Geist, das war einmal. Mit der heutigen KI-Technologie kann man auch Menschen hacken und neu designen, sagen Transhumanisten. Die KI arbeitet auch zuverlässiger und effizienter als der Mensch. Wir verlassen uns darauf und delegieren das Denken, recherchieren und analysieren an Maschinen. Gleichzeitig zerstören wir damit unsere eigenen Arbeitsplätze. Wer nicht KI-fähig ist, wird im Sozialnetz landen. Die Politik hat darauf bis heute keine Antwort. Geht es nach Elon Musk oder Google, werden bald auch die Rechenzentren ins All verlegt. Man braucht dann kein Grundstück und keine Wasserkühlung. Und der Strom kommt von Solarsatelliten. Was sich gerade in der neuen Welt von KI abspielt und wohin die Reise gehen könnte, darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Cornelia Kirchweger. Grüß dich, Cornelia.
Grüß dich, Lisi.
Ja, wir sprechen heute über KI, die künstliche Intelligenz. Und jetzt möchte ich von dir gleich vorab wissen, können wir Menschen heute überhaupt noch ohne KI leben oder auch überleben?
Nein, geht nicht mehr. Es ist systemisch und wir sind systemisch abhängig. Die KI ist aus meiner Sicht das Produkt des nackten Globalismus. Denn alles ist vernetzt, die Lieferketten, wie schon erwähnt, und so weiter und so weiter. Bricht das eine zusammen, fällt auch das andere. Also abschalten kann man das nicht. Es gibt den Killswitch nicht, weil der Killswitch würde unser tägliches Leben, wie wir es gewohnt sind, völlig zum Stillstand bringen. Wir haben unsere analogen Sicherheitsnetze abgebaut, sukzessive. Nicht freiwillig, würde ich sagen, sondern das wurde uns halt so schmackhaft gemacht. Das Handy ist heute das Instrument, mit dem wir funktionieren und funktionieren müssen. Es hat erst die Digitalisierung des Menschen ermöglicht und aller Dienstleistungen. Und wir können auch nichts mehr ohne dieses Handy oder einen Rechner machen. Ich weiß, in der Schule, die ich besucht habe, da habe ich komplexe Wurzelrechnungen selber noch ausrechnen müssen, Differential, Integral. Heute macht das der Taschenrechner. Das heißt, die KI ist heute der Taschenrechner für die Menschen, für alles. Und es ist ein nicht mehr wegdenkbares Steuerungssystem. Es ist auch mittlerweile ein tolles Kriegsinstrument. Die KI ist hier überall drinnen in der Hardware. Man kann ohne KI gar keinen Krieg mehr führen. Wer die KI beherrscht und dann abdreht, der entscheidet über Sieg oder Verlust in einem Krieg. Passiert jetzt schon Russland und Ukraine. Da wurde Starlink angeblich den Russen abgedreht. Die waren dann im Blindflug unterwegs. Und das Ganze ist aber nicht nur eine technische Diskussion, sondern eine zutiefst humanistische und ethische Diskussion. Denn was ist denn mit den Menschen? Wir sind keine Maschinen. Wir sind auch nicht dazu bestimmt, Maschinen zu sein. Wir haben einen Geist, eine Seele, auch wenn die Wissenschaft das wegleugnen oder wegdiskutieren möchte. Und die Silicon-Technik-Freaks, die träumen davon, von den Cybermenschen, die würden nichts Lieberes tun, als uns irgendwelche Chips implantieren ins Hirn, damit wir schön ferngesteuert funktionieren. Bill Gates will die Genetik der Menschen verändern mit seinen mRNA-Spritzen. Der Auftakt dazu war die Corona-Pandemie. Da möchte ich noch einmal sagen, diese mRNA-Impfung hat ja schon eine Software in die Zellen der Menschen geschleust, nämlich den Bauplan für das Spike-Protein, das übrigens giftig ist. Das war der Anfang. Wenn ich eine Software in den Körper eines Menschen einschleuse, dann kann ich diesen Menschen auch hacken, genau an dem Punkt. Und davon reden auch heute schon die Transhumanisten. Ein Mensch kann man hacken. Er ist ja nur mal ein Datenträger à la Lung. Elon Musk will ja über Neuralink die Menschen mit Computern verbinden. Er argumentiert das jetzt noch, hier werden Revolutionen im Gesundheitsbereich erreicht. Aber dazu wird es allein nicht verwendet werden. Und für diese Leute ist die KI schon der Supermensch. Und der wirkliche Mensch ist eigentlich nur meine Last. ein überflüssiges Gut. Und die Massen, die jetzt auf dieser Welt leben, die sind eigentlich nur mehr eine Belastung. Und man denkt mit Sicherheit hinter den Kulissen schon darüber nach, wie man sie reduziert und gefügig macht.
Ja, und man muss ja sagen, die ganze KI wird ja schon seit Jahrzehnten entwickelt, deshalb natürlich noch mehr Abhängigkeit von dem Ganzen. Was sind denn jetzt die wichtigsten Eckpunkte bis zum jetzigen Rollout?
Ja, es war ja so, die Forschung zu den neuronalen Netzen, die gibt's ja schon seit den 40er, 50er Jahren. Aber der massive Durchbruch kam erst in den letzten 2 Jahren. Warum? Weil hier 3 Faktoren waren, die gleichzeitig verfügbar waren. Das war die Rechenpower. Vorher hat es das nicht gegeben. Erst mit der Entwicklung der Grafikchips, zum Beispiel Nvidia ist hier ganz führend, kann man KI-Modelle in Rekordzeit trainieren, was früher Jahrzehnte gedauert hätte. Also die Rechenleistung. Das zweite war die sogenannte Transformer-Architektur. Was heißt das? 2017 haben 8 Forscher bei Google ein Papier veröffentlicht, das nannte sich "Alles, was du brauchst, ist Aufmerksamkeit". Das war die Basis für eine neue Software. Und zwar konnte bis dahin, die Sprachmodelle konnten nur Wort für Wort lesen, so wie wir das tun, ein Wort nach dem anderen. Jetzt können sie ganze Sätze mit einem Schlag erfassen. Das heißt also, ich kann parallel die Trainingsphasen unglaublich schnell und komplex abwickeln und die KI lernt mit einer Geschwindigkeit, zu der wir ja gar nicht mehr fähig sind. Und mit dieser Software war es also möglich, die KI gesprächig zu machen. Ich habe jetzt einen Gesprächspartner, der also reagieren kann, weil er mich ja so schnell versteht und weil er auch im Hintergrund alles hat, was er braucht. Und dann kam der ChatGPT-Moment 2022. Der hat OpenAI das auf den Markt gebracht und das war natürlich dann der Startschuss. Alle anderen mussten mitziehen, weil sonst hätten sie den Markt verloren. Da kamen die ganzen anderen KI-Modelle auf den Markt und dann kam eben der Wettlauf der Giganten, Microsoft, Google, Meta und so weiter. Und die investierten hunderte Milliarden in diesen Sektor, investieren das weiter, aber es kommt ihnen in Trillionenbeträgen wieder zurück. Also das ist kein Verlustgeschäft. Und was noch gefehlt hat, die Datenverfügbarkeit. Weil die KI kann ja nur bestehen und schnell agieren und etwas lösen aufgrund von Millionen, Millionen, Milliarden von Daten. Wie haben die Architekten der KI das hinbekommen? Über die sozialen Medien. Die sozialen Medien waren der wichtigste Datenlieferant für die KI. Deshalb hat man auch den Wilden Westen in den sozialen Medien damals zugelassen. Da gab es keine Beschränkung. Jeder konnte alles sagen. Die Leute haben sich auf Facebook dargestellt, haben nackt auf der Bühne getanzt, war alles wurscht. Alles da hineingeschrieben. Und damit hatte die KI ihre Grundlage. Jetzt wird die KI, die Social Media will man beschränken, weil sie nicht mehr dienlich sind. Der Herr Merz hat heute oder gestern schon gesagt, ich will die Klarnamen, ich will wissen, wer etwas postet. Er hat also damit gesagt, wir brauchen euch nicht mehr, die Daten haben wir und jetzt werdet ihr kontrolliert.
Wie scheint, ist also die jetzige oder der jetzige KI-Rollout kein Zufall, oder?
Nein, ist kein Zufall, weil es gibt hier eine politische Strategie und die ist schwer verzahnt mit den Tech-Giganten, die arbeiten ja Hand in Hand. Und was hat die Politik erkannt? KI ist das mächtigste Werkzeug, das sie je in der Hand hatten, weil ich kann natürlich alles gut und negativ verwenden, aber in diesem Fall geht es um die Kontrolle der Menschheit. Ich sage es jetzt einmal so, Kontrolle um die Manipulation, um das Dirigieren der Menschen in eine bestimmte Richtung entlang der Narrative der Leute, die das in der Hand haben. Und es geht hier um die Deutungshoheit, darum, ich verbreite ein Narrativ und zwar in einer Masse, dass die Leute, die ja schon fast nichts mehr hinterfragen, dass sie als absolute Wahrheit nehmen, damit sind sie manipuliert und indoktriniert. Und alles, was nicht erwünscht ist, wird gelöscht. Das macht die EU-Kommission gerade mit ihrem Digital Service Act und mit einem neuen Demokratieschild. Alles, was die Leute nicht wissen sollen, ist verboten und wird gelöscht. Die KI wird als Lexikon der Wahrheit dargestellt, ist sie aber natürlich nicht. Sie ist ein Lexikon vieler Weltanschauungen und Ideologien. Und dann gab es noch den geopolitischen Wettlauf. Man könnte sagen, dass die KI das Atomprojekt des 21. Jahrhunderts ist, weil es um einen Systemwettbewerb der USA und China ging. Hätte China diese Position früher besetzt, würde sie standardisiert haben, dann wären die China Standards geltend geworden. Und deshalb ist die USA herausgerückt mit einer Full Speed, um hier den Markt zu besetzen und auch die Standards zu setzen. Und natürlich ist die KI auch wichtig als Werteexporteur. Hier werden Werte transportiert. Dazu komme ich dann noch später. Und natürlich Meinungsregulierung. Denn die Leute gehen halt rein und informieren sich schnell in der KI über irgendein Thema und kriegen etwas vorgesetzt, was je nach Anwendungs-, also Sprachmodell oder KI-Modell, eine linke oder eine rechte KI ist, oder dann gibt's noch die chinesische.
Du hast es gerade kurz angesprochen, die KI vermittelt uns ja Werte, sie vermittelt uns Weltbilder, ist also nicht mehr wirklich neutral. Du hast das jetzt selbst ausgetestet, Conny. Kann man die KI aus ihrem moralischen Korsett lösen, beziehungsweise was hast du allgemein alles herausgefunden?
Ja, ich habe viel herausgefunden, weil ich bin so neugierig, ich habe das alles ausprobiert. Es gibt natürlich keine neutrale KI, wer die Daten füttert und die Korrekturregeln festlegt, der entscheidet, was die KI ausspuckt und was dann Millionen Menschen als vernünftig erachten. Und hier sind Weltbilder eingebaut und Werthaltungen. Natürlich, jede KI, die man kauft, hat ein eingebautes Wertbild. Aber man muss auch noch eines bedenken, die KI funktioniert pur logisch. Und hier ist der Hebel, den man ansetzen kann. Aber ich sage jetzt noch, es gibt drei ideologische Blöcke bei den KIs. Die Linksliberale, das ist die EU, die alles kontrollieren, zensurieren, auslöschen möchte, was ihr nicht passt, und die Menschen auf EU-Ideologie trimmen. In den USA gibt es mittlerweile aufgrund der politischen Spaltung dort die zwei Modelle, nämlich das EU-Modell in Silicon Valley und das von eher patriotischer, konservativer KI. Da kommt Grok von Elon Musk ins Spiel. Und dann gibt es noch das China-Modell, das ist die Harmonie-KI, sagt man da, weil die ist komplett getrimmt auf die chinesischen sozialistischen Werte. Da werden auch brisante Themen wie der Aufstand bei Tiananmen ausgeblendet und es wird auch vieles umgedeutet. Ja, und kann ich jetzt die KI umdrehen? Ja, ich kann sie umdrehen. Ich habe das probiert mit dem ganz einfachen Google-Tool, wo man hier die KI Funktion anklicken kann. Was muss man tun? Nummer eins, nicht aufhören zu fragen. Logische Fragen stellen, und ich habe da festgestellt, die linke KI wurde plötzlich zur sogenannten rechten KI, aber es ist unfassbar. Und hat mir dann auch angeboten, in den Quellen zu graben, die genau diesem Thema entsprechen, und hat mir da alles herausgehaut, was ich wahrscheinlich in der Geschwindigkeit gar nicht gefunden hätte. Und die KI, man muss ihr eine Rolle zuweisen. Man muss sie wegbringen von diesen Demokratie, Menschenrechten und so weiter, weil sie rutscht dann sofort in diese Schiene hinein. So, man muss sagen, du musst jetzt wie ein eiskalter Analyst ohne Emotionen, bitte beurteile das. Oder stelle mir gegenüber alle Argumente, die EU pro hat und was es hier an Kontraargumenten gibt, weil das ist tabellarisch und da bewertet er nicht. Da ist er ganz korrekt. Und man kann ihm auch Vokabel verbieten. Man kann sagen, ich will hier die Wörter wie Demokratie und Menschenrechte nicht drinnen haben und suche nicht in den Quellen der NGOs. Da kriegt man ganz andere Informationen, als wenn man ihn lässt, wie er tut oder worauf er programmiert ist. Man kann natürlich auch noch eins tun, ganz weggehen von diesen KI-Modellen. Man könnte zu den Open-Source-Modellen gehen. Da gibt's ja Llama 3 von Meta oder Mistral.
Sehr spannend, aber ich glaube, wir sind uns einig, die KI übernimmt immer mehr das Denken und auch das Arbeiten. Also ich glaube, jeder kennt schon jemanden, der betroffen ist oder künftig betroffen sein wird. Jetzt macht man sich Gedanken, was passiert mit dem Menschen, wo hat der noch Platz?
Das ist die große Frage, und dieser rosa Elefant steht im Raum, und zwar überall, sollte eigentlich überall in den Kanzleien der Regierungschefs stehen, aber niemand fasst ihn an. Niemand wagt ihn zu berühren. Es wird beschönigt. Ich habe gestern zum Beispiel gesehen, eine Sendung, da geht es schon um Personal, also Aufnahme von Recruitment, nennt man das. Alles wird mit der KI gelöst. Aber es gibt da sensible Bereiche, die ganz genau von Menschen kontrolliert werden, nämlich man darf keine rassistischen oder sprachlichen und so weiter Ausnahmen machen bei der Aufnahme von Personal. Und das ist laut dem EU Digital Service Act so reguliert. Früher in den Industrialisierungswellen sind viele neue Jobs entstanden. Das passiert jetzt nicht mehr. Weil entweder ersetzt die KI die Jobs total oder die Menschen, die oft sehr hochqualifiziertes Wissen haben, müssen einen Teil dessen, was sie wissen, der KI überlassen. Das wird erzwungen so vom Arbeitsplatz. Man spricht von einer Entwertung der Mitte, weil es trifft ja jetzt nicht mehr die Blue-Collar-Worker oder wie es so schön heißt, sondern das sind Leute aus Recht, Finanzen, Verwaltung, Standardcode-Programmierer, die alle ein sehr, sehr großes Wissen haben und auch ein lang erworbenes Wissen und auch investiert haben in ihre Ausbildung. McKinsey Global Institute sagt, bis 2030 sind 400 bis 800 Millionen Arbeitsplätze weg. Und weltweit müssen sich 14% der arbeitenden Bevölkerung weltweit, 14% umorientieren. Umorientieren heißt aber nichts anderes. Entweder ich muss ein KI-Spezialist werden, weil das ist die Kenntnis, die man verlangt in Zukunft, oder ich muss viele meiner Qualifikationen an die KI abtreten, weil die das schneller macht, effizienter, fehlerfreier, sie wird nicht müde, sie kann nicht krank werden. Das passiert alles und bei vielen ist aber eine Umorientierung bildungstechnisch gar nicht möglich. Ich kann jetzt nicht jemanden, der zum Beispiel im Lager gearbeitet hat, sein Leben lang umorientieren auf einen, weiß auch nicht, KI-Programmierer oder sowas. Übrig bleiben die hochbezahlten Strategen, die KI steuern, die machen Milliarden Gewinne. Was ich jedem Jugendlichen heute raten würde, er soll ein Handwerk lernen, das ist nicht so einfach durch die KI ersetzbar, wenn ich eine Waschmaschine reparieren muss, Fernseher, was immer, einen tropfenden Wasserhahn wird nicht die KI daher marschieren. Und auch in Berufen wie der Pflege, Masseur und so weiter, wo der Mensch da ist, wo man auch Empathie braucht und so weiter, dass wir die KI nicht erledigen können. Es ist natürlich traurig genug, wenn dann allein diese Jobs übrig bleiben, was macht der Rest? Und das ist sozialpolitischer Sprengstoff, denn was mache ich mit den Massen an freigesetzten Menschen oder die sich nicht umorientieren können? Und dann kommt noch etwas. Auch wenn ich diesen Leuten jetzt ein Grundentgelt gebe, wie ja schon diskutiert wird, dann kommt die Sinnkrise. Weil viele Menschen definieren sich ja über die Arbeit. Ich bin hier etwas wert, ich werde gebraucht, ich leiste etwas, ich bin gut. Das kommt dazu. Es wird dann große psychologische Probleme geben. Das heißt, da werden die Psychiater wieder Feste feiern oder die KI, weil mit der kann ich über das im Übrigen auch schon reden, habe ich alles abgetestet, kriege ich ganz gute Tipps. Die Diskussion ist eine Robotersteuer, weg von der Arbeitsbesteuerin hin zu Kapitalerträgen und zur KI-Infrastruktur. Aber das ist eine politische Entscheidung und die Frage ist, ob die Unternehmen da mitmachen werden. Es wird spannend, der Elon Musk hat schon gesprochen von einem neuen Gesellschaftsvertrag, der nötig sein wird.
Kommen wir noch mal kurz auf die Jugend, die sogenannte KI-Jugend auch zu sprechen. Experten sprechen hier von einer Generation ohne Bullshit-Detektor. Was ist denn damit gemeint?
Ja, die Sache ist die, wenn ich ein Basiswissen habe und die KI erzählt mir irgendwas, das passiert mir oft, dann sage ich, Fehler, das stimmt nicht, das ist ein Blödsinn. Oder ich sage, das muss man auch anders sehen. Wer kein Basiswissen hat, kann keine Fragen stellen, kann nicht hinterfragen. Der Bullshit-Faktor ist das, du erzählst mir jetzt Bullshit. Weil ich habe auch ein Wissen und aus meiner Sicht ist das so. Ich brauche auch eine Meinung. Den Jugendlichen wird die Meinung wegerzogen, sie brauchen sie nicht mehr. Das übernimmt alles das Handy. Ich sehe nur mehr Jugendliche, die so durch die Straßen rauen. Die sehen gar nichts mehr. Ich meine, das ist eine Katastrophe. Und das Handy ist alles, sie hängen es auch um wie einen Sicherheitsgurt. Das heißt, wunderbar für die, die das Ganze veranstalten, weil sie wissen, ohne Handy ist dieser Jugendliche gar nichts mehr und über das kann ich ihn kontrollieren. Was wird mit dieser Jugend? Die KI wird für sie zur absoluten Wahrheit, weil sie es nicht hinterfragen können. Sie verlernen jegliche Basiskompetenzen. Kopfrechnen merke ich oft, wenn ich in ein Restaurant gehe. Die jungen Leute, die dort arbeiten, die können das nicht mehr. Die werden ganz nervös, wenn sie schnell auf dem Zettel was aufrechnen sollen. Es entstehen keine Experten mehr, sondern Bediener, weil ich brauche ja nur mal das Ding bedienen. Ja, ich brauche nichts mehr wissen. Und noch etwas, die heutige jungen Leute, die ich sehr schätze im Übrigen und die große Potenziale haben, aber die spielen gern Videospiele, vor allem Krieg. Das sind die besten Soldaten der Zukunft. Denn die wird man dorthin setzen, funktioniert ja nicht anders als ein Videospiel und die knallen halt dann ihre Feinde ab. Ohne Gefühle, ohne Empathie, weil im Videospiel ist es eh wurscht, da knall ich alle ab und ich habe gewonnen. Also das ist eine Generation, die man dann einfach in eine Koje sitzt und die machen dann, was sie zu tun haben. Die Jugend wird maximal steuerbar, auch klar, über eine ideologisch gefärbte KI. Das habe ich eh schon gesagt, was es da gibt. Und das ist eigentlich keine Bildung, sondern eine algorithmische Indoktrination der Jugend. Sie geben geistige Souveränität ab natürlich und das führt zur digitalen Leibeigenschaft. Wir leben irgendwie schon in einem Feudalsystem der Tech-Giganten, wo wir nur mal die Bauern auf dem Brett sind, die digitalen Bauern und die gibt's dann noch die politische, den Elite. Die Rechenpower-Giganten machen alle abhängig von sich, von ihrem Weltbild und sie bestimmen praktisch die politische Grammatik der künftigen Generation und die Menschen sind dann intellektuell wehrlos, weil sie dem Ganzen nichts mehr entgegenzusetzen haben. Die Klassenzimmer werden wahrscheinlich nur mehr zu Begegnungsräumen, wo die Jungen noch soziale Interaktion lernen, weil die KI ist der bessere Lehrer. Der ist neutral, der verliert die Geduld nicht, der schreit nicht, der findet immer einen Weg, noch etwas besser zu machen. Es wird spannend.
Aber wer profitiert jetzt am Ende tatsächlich von der KI? Es wird ja immer wieder so verkauft, es ist für alle dann leichter, man muss sich weniger anstrengen. Dieses Gefühl wird ja vermittelt. Sind es jetzt wirklich wir alle, die doch auf gewisse Art und Weise davon profitieren oder sind es die sogenannten Serverkönige, die im Endeffekt gewinnen?
Es ist so, je nachdem wie man es sieht, natürlich erleichtert es die Arbeit. Es gibt Dinge, die KI mit einer Blitzgeschwindigkeit erledigt, wo ich wirklich sage, wow, da habe ich mir jetzt viel Arbeit erspart. Ich habe meinen Staubsaugerroboter, der macht die Arbeit. Ich habe auch einen für die Fenster, weil wir haben viel Fenster. Das ist perfekt. Ich kann dabei etwas anderes machen. Ja, sie erleichtert viele Aufgaben auch jetzt im Internet, aber wir müssen ja dafür bezahlen. Es ist ja nicht so, die Apps muss man mittlerweile alle schon bezahlen, die Premium-Apps, wo man wirklich eine Leistung herausbringen will. Das Internet kostet Geld und so weiter und so weiter. Und wer gewinnt wirklich? Die Trillionäre, das sind eben diese großen Tech-Giganten, Google, Meta, Amazon, Anthropic und so weiter. Und die machen die Supergewinne. Und wir sagen, ah ja, wir haben ein bequemes Leben, wir brauchen die KI, auf der anderen Seite rationalisieren wir unsere Jobs weg und haben aber dann kein Geld mehr, uns irgendwas anderes zu leisten. Die Firmen zahlen für die Cloud Unmengen und KI-Dienstleistungen und wie gesagt, wir leben in einer digitalen Feudalherrschaft. Das Perverse bei dem Ganzen ist das. Wir sind auch der Rohstofflieferant, weil wir liefern ja auch die Daten. Ohne Daten kann die KI gar nichts machen. Aber wir müssen dann umgekehrt wieder für die Abos zahlen. Das heißt also, das ist ein einzigartiges Geschäftsmodell, wo der Kunde der Rohstofflieferant und der Zahler ist. Und das sage ich auch immer bei den Altstoffsammelzentren, um nur hier ein banales Beispiel zu nehmen. Ich bringe dort viel Metall hin. Die verkaufen das Metall, aber ich muss zahlen pro Kilo. Das ist derselbe Wahnsinn, nur hier halt digital. Was noch immer nicht berücksichtigt wird, ist, was diese Rechenzentren, die ja jetzt zu Hunderten entstehen müssen, wenn wir wirklich überall dieses Leben komplett durchdigitalisieren wollen, die brauchen unglaubliche Flächen. Es entsteht gerade eins in Oberösterreich in Kronstorf an der Enns. Da werden 50 Hektar verbaut für unabhängige Serverhallen und diese Rechenzentren müssen gekühlt werden. Da fließen pro Sekunde hunderte Kubikmeter durch. Das wird in diesem Fall aus der Enns genommen, das Wasser, und wird erwärmt wieder zurückgeführt. Das heißt, es ist eine Katastrophe für das Ökosystem dort. Die Stromversorger in dieser Region haben eine 200 kV-Ringleitung gebaut, nur um diese Serverzentren mit Strom versorgen zu können. Es gab Proteste der Menschen dort, weil die sagten, das treibt unsere Netzkosten und die Stromkosten in die Höhe. Und das stimmt auch so. Die Stromanbieter haben beschwichtigt und gesagt, ja, nur am Anfang, aber die Preise gehen nie hinunter. Und was macht Google? Weil dieses Zentrum gehört an Google. Die haben ja den Grund schon gekauft 2008. Google kann sich greenwashen, weil sie sagen, Wir nutzen nur Strom aus sauberer Wasserkraft, weil sie natürlich auch die Enzkraftwerke einbeziehen. Und wir begrünen dafür die Dächer und bauen Photovoltaikanlagen auf unsere großen Häuser da. Und wenn die KI so ausgebaut wird, wie das jetzt also angedacht ist, dann werden wir allein in diesem Jahr Rechenzentren brauchen, die den gesamten Stromverbrauch von Japan beanspruchen. Das heißt was? Das heißt, in Paraguay und Uruguay gab es schon massive Probleme wegen dem Wasser, weil das Wasser für die Rechenzentrenkühlung abgezogen wird und die Bauern wissen nicht, wie sie ihre Felder bewässern sollen. Also abgesehen von den ganzen Rohstoffen, den seltenen Erden und so weiter, die ja auch manchmal wirklich in Kinderarbeit erledigt werden. Aber da ist das alles kein Thema und unsere sogenannten Klimaschützer, die sind auf einer anderen Ebene.
Abschließend noch Stichwort KI-gesteuerte Kriege von KI-gesteuerten Menschen. Wohin geht die Reise?
Ja, wir sind ja schon mittendrin. Die KI steuert jetzt schon Kriege. Elon Musk hat mit SpaceX die weltweit größte Satellitenkonstellation. Er hat jetzt ungefähr 9600 Satelliten im All. Ich bezweifle ja, dass Elon Musk allein hinter diesem ganzen Konglomerat steht. Also ich nehme an, er ist nur ein Mann, den man nach vorne schiebt. Dahinter werden wahrscheinlich Militär und Pentagon stehen. SpaceX betreibt Starlink. Starlink stellt Breitbandinternet zur Verfügung in allen Gegenden der Welt, wo es keine Leitungen gibt und so weiter. Auch in Afrika, habe ich gelesen, wird jetzt schon angeboten. Wobei $35 für Monatsabo in Afrika ein Heidengeld ist. Aber es gibt Leute, die sich leisten können. Was ist jetzt passiert im Ukraine-Russland-Krieg? Starlink wurde abgedreht, angeblich. Russland war im Blindflug. Kriege werden mit KI geführt. Was sagt Elon Musk jetzt und auch Google? Wir wollen die Rechenzentren ins All verlegen, weil erstens einmal brauche ich dort keinen Grund, ich brauche kein Wasser zum Kühlen und der Strom kommt aus den Solarsatelliten, die ich nur in der Sonnenumlaufbahn führe. Und der Krieg von da oben ist wunderbar, weil ich habe kürzere Reaktionszeiten. Ich kann autonome Drohnenschwärme dort ohne Problem koordinieren. Ich kann Hyperschallraketen abwehren, weil mir die KI in Sekunden, Millisekunden die Route vorberechnet. Und ich kann auch die Kommunikation der Gegner stören. Das ist von da oben viel leichter, weil ich keine Widersacher habe. Und wer die Satelliten kontrolliert, der kontrolliert den Krieg. Elon Musk möchte ja seine bis auf 1 Million Satelliten aufstocken. Und ich möchte nur sagen, es gibt ein KI-System, das nennt sich Lavender. Das ist funktioniert mit einem Targeting-Algorithmus. Das heißt also Algorithmus, der bestimmte Ziele ins Auge fassen soll, die vorher definiert werden. Und die werden dann einfach abgeknallt. Das entscheidet die KI, da ist kein Mensch mehr involviert. Das wird schon heftig kritisiert. Und das Sprachmodell von Anthropic Claude wurde verwendet durch die USA, den Maduro festzunehmen in seinem Haus. Hier hat Claude zusammengearbeitet mit Palantir, berühmt-berüchtigter Datensammler, und haben den Tagesablauf des Maduro ausspioniert. Und daraufhin haben sie gewusst, wo er wann ist, und zack, ging schon. KI-gesteuerter Mensch, ja, wird kommen. Ist ja schon da, im Sinn von jetzt nicht, dass ich da schon irgendeinen Chip im Hirn habe, sondern dass ich mich von der KI entertainen lasse und so weiter. Ich möchte hier zitieren aus einem Vortrag und Interviews des Transhumanisten, ist auch Historiker, des israelischen Yuval Noah Harari. Stefan Magnet hat dazu viele Sendungen gemacht. Was hat er gesagt in verschiedenen Vorträgen und Interviews? Ich habe ein bisschen gesammelt. Wer heute die Daten besitzt, bestimmt die künftigen Herren des Planeten. Die Idee, dass Menschen Seele, Geist und freien Willen haben, ist vorbei, denn es wird alles digitalisiert und überwacht. Kommende Generationen können Körper, Gehirn und Köpfe konstruieren. Mit Daten kann man nicht nur Computer hacken, auch Menschen und andere Lebewesen. Kann man etwas hacken, kann man es auch manipulieren und neu konstruieren. Man braucht dazu große Rechenleistung, eine Menge Daten, vor allem biometrische Daten. Deshalb will ja jetzt jeder unsere biometrischen Daten haben. Durch das Hacken von Organismen können Eliten die Zukunft des Lebens umgestalten. Das heißt, das, was früher die Evolution gemacht hat, mit einem natürlichen Auslöseprinzip und dann eben den Bestüberlebenden designt hat, übernehmen künftig Computermodelle. Das wird vielleicht dann der Microsoft-Mensch sein oder der IBM-Mensch. Das heißt, die Evolutionsgesetze werden durch intelligentes Design ersetzt, sagt er. Und interessant, Corona-Pandemie, was hat er gesagt? Das war der Start für ein neues System der Überwachung, und zwar unter der Haut. Und er sagt, die wichtigsten Entwicklungen des 21. Jahrhunderts sind, die Menschen hacken zu können, unter die Haut zu gehen, biometrische Daten zu sammeln, zu analysieren, um den Menschen besser zu verstehen, als er sich selbst versteht.
Absolut gruselig, unglaublich. Ja, wir bleiben dran an dem Thema, wird uns sicher noch lange beschäftigen. Liebe Cornelia, danke dir für die Einschätzung und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.